zusammen und herzlich willkommen beim Air to the Empire Podcast. Ich bin der Dennis, heute mit mir am Schaltknüppel des Schiffs, was eigentlich verloren gegangen war, ist der Tom.
Hallo.
Hallo Tom. Und ihr habt es im Cover schon gesehen, wir sprechen heute über den Trailer zu The Mandalorian and Grogu. Offizieller Trailer ist vor 2 Tagen released worden. Ich glaube, zur Mittagsstunde irgendwann hat Disney gedacht, Mensch, schauen wir das Ding nochmal raus, gucken, was die Menschheit so sagt. Für einen Film, der am 20.05.2026, ich glaube 20.05. war es oder
22.05. oder?
22.05. In die deutschen Kinos kommen soll. Und wir haben uns natürlich auch ein bisschen Gedanken darüber gemacht, was hat dieser Trailer uns so gebracht. Ich habe jetzt schon nach 2 Tagen auch aus deutschen Podcast-Ebenen und ich sag mal deutschen Filmguckern sehr umstrittene Meinungen gehört zum Trailer. Aber Tom, komme ich erstmal zu dir. Was ist denn, wenn du jetzt einfach mal so grob sagst, der Trailer, ich habe ihn gesehen, was war so dein erster Gedanke dazu?
Das ist nicht derselbe Trailer wie auf der Star Wars Celebration. Schöne Grüße an Daniel an dieser Stelle.
Star Wars Celebration, warst du da etwa? Weiß ich auch gar nichts von.
Also das ist nicht der erste, aber ich habe ja gerade noch mal kurz reingeschaut und muss sofort wieder lachen. Ich glaube, bei Sekunde 10 ungefähr kommt Grogu, wie er mit Mando über so eine Düne schaut und Grogu hebt so dieses Fernrohr hoch. Und ich muss sofort lachen. Also ich kann überhaupt nicht verstehen, wie man das jetzt schon wieder in der Luft zerreißen kann.
Ja, also ich glaube, in der Luft zerrissen, weiß ich gar nicht, ob man es so nennen kann. Was mir halt aufgefallen ist, dass vieles so ein bisschen als leeres Material sehen. Also wir haben einen Trailer von 1 Minute 34 bekommen, rechnen wir da mal, ich sag mal 5 Sekunden runter, sind wir bei 1,29, die wirklich Bildmaterial sind und es wäre halt so nichts sagen. Das ist, was ich jetzt öfter mal gehört habe und das kann ich auch gar nicht so nachvollziehen, muss ich gestehen.
Ja, also es ist quasi so ein Trailer, wie jetzt bei Mando Season 3 und 2 auch schon war, so clever zusammengeschnitten, so dass man halt irgendwie Versatzstücke von dem Film sieht, die aber überhaupt nichts spoilern und auch keine Rückschlüsse darauf zulassen, was da wirklich passiert.
Ja, genau.
Das war ja bisher auch so. Also die haben uns ja schon öfter mal getrickt. Was haben wir alles schon spekuliert und am Schluss kam es komplett anders.
Das stimmt. Ja, also ich muss sagen, auch so mein Feedback, ich fand es sehr positiv, hat mir Spaß gemacht. Ich habe mich einfach auch wieder zurückgesetzt gefühlt. Die Serie hat am 19.04.2023 die letzte Folge rausgeworfen, also Staffel 3, letzte Folge, war ja auch am Ende eine sehr umstrittene Staffel. Ja, man hat gesagt, es wäre sehr viel Lückenfüller drin gewesen, gerade so die Folge um Jack Black rum, da mit diesen bunten Farben und das ganze Jahr. Ich fand, das war halt ein bisschen Worldbuilding. Aber jetzt kriegen wir einen ganzen Film von Mando und Grogu. Und was ich gleich zu Beginn sagen möchte, worüber ich mich sehr gefreut habe, ist eine Nachricht, die auch vor ein paar Tagen die rausgekommen ist. Ludwig Göransson, das ist der sich für die Musik der ersten Staffel und auch Teile der zweiten Staffel verantwortlich sieht, der kommt wieder. Der macht den gesamten Soundtrack für den Film. Das finde ich schön. Ne? Der hat Mando einen besonderen Stil gegeben. Und ich glaube, Joseph Shirley hat das übernommen. Der hat aber vieles auch so ein bisschen nur aufgewärmt. Also da war nicht viel Neues dabei. Und ich glaube, das hat man dann auch rausgehört. Und ich glaube, Mando lebt sehr stark von der Musik auch. Also nicht nur von dem, was man sieht, sondern auch von dem, was man hört. Das war eine Nachricht, die hat mich sehr gefreut.
Das glaube ich, ja. Ich kann mich noch erinnern bei Staffel 1, wo sie ihn so interviewt haben irgendwann mal, wie er dann in seinem Studio sitzt und diese ganz verrückten Experimente mit Musik macht und dann kam irgendwie dieses Düdeldü dabei raus. Total cooler Typ auch.
Ja, definitiv. Und es ist halt einfach so, weil es halt kein John Williams ist, aber trotzdem ein Gefühl vermittelt, was einfach Star Wars-Fans oder die Herzen von Star Wars-Fans meines Erachtens nach höher schlagen lässt. Also von daher sehr, sehr coole Nachricht, sehr, sehr coole Sache. Etwas, was auch wieder kommt, was wir ja direkt am Anfang des Trailers sehen, wir haben auf unserem Discord, an dieser Stelle sei gesagt, der Discord ist offen für jeden, schaut in die Shownotes, ihr könnt gerne mit draufkommen, wenn ihr mit uns und anderen Interessierten über Star Wars diskutieren wollt. Was wiederkommt, ist das ST-70 Angriffskanonenboot, früher bekannt als Razor Crest, kommt wieder. Ich fand es cool. Ich hab mich sehr darüber gefreut.
Ja, also ich finde, Kathleen Kennedy hat da wieder richtig Scheiße gebaut. Das ist die einzige Razor Crest, die es jemals gebaut wurde.
Also genau, genau.
Wir machen uns direkt wieder lustig über die ganzen Hater, die rumschimpfen, dass die Razor Crest ja so ein einzigartiges Schiff und wo das jetzt plötzlich wieder herkommt. Aber ich glaube, du, Dennis, hast es ja auch schon gesagt, so einzigartig war die doch gar nicht.
Nee, es wird ja sogar in der Serie erzählt. Also es ist ja ein imperiales Schiff gewesen im Ursprung, also ein ST-70 Angriffskanonenboot oder ST-70M, glaube ich. Und das ist ein Schiff, was halt irgendwie wohl mal eine Zeit lang gebaut worden ist auf imperialer Seite. Und von daher würde es mich jetzt auch einfach wundern, dass es da nur dieses eine Schiff gegeben hat. Alles andere ist offenbar zerstört worden in den Gedanken der einen oder anderen Person da draußen. Also soll auch überhaupt kein Hate sein, aber ich finde es lustig, diese Rückmeldung, wenn man diese Poe Dameron-Memes überall sieht. Somehow the Razor Crest returned. Also es ist schon so ein bisschen, ja, why not? Ich meine, wir haben uns dann auch lustig gemacht, es gibt ja auch nur eine Firespray, also eine Slave One. Darf man das noch sagen? Ich glaube, nee.
Ich glaube nicht so wirklich.
Ich glaube nicht. Ne? Ein Jango Fett oder Boba Fett Schiff und nur ein YT-1300 Frachter in der gesamten Galaxis. Außer man liest die Thrawn-Trilogie, dort gibt es nämlich noch ein Schiff, auch ein YT-1300, die Protagonisten quasi veräppelt. Also ja. Von daher, ich habe mich darüber gefreut, das zu sehen.
In Comics gibt es ja auch so einen ganzen Friedhof mit YT-Klasse-Schiffen.
Ja, YT, das ist ja... Skywalker
Strikes, glaube ich.
Und YT ist ja ein Schiff von der Corellian Incorporated... Wie heißen sie?
Corellian Engineering oder so.
Corellian Engineering.
So, du meinst jetzt Incom wahrscheinlich.
Nee, ich meinte schon Corellian Engineering Corporation, glaube so heißen sie, CEC, okay. Das wird so abgekürzt. Und die haben ja auch YT-1300, YT-2400, by the way, schönste Schiff der Galaxis, gebaut.
Gebe ich recht. Aber was ich auch witzig fand in dem Kontext, diesen N1 Starfighter, der ja wirklich komplett custom ist, den gibt's ja höchstwahrscheinlich wirklich nur einmal in der Galaxis in der Form. Da hat keiner sich irgendwie drüber beschwert, dass der weg ist.
Stimmt, da gab's wenig Resonanz. Also ich denke, es wird eine einfache Erklärung am Ende des Tages geben. Ich meine, es geht ja auch ein bisschen Zeit ins Land zwischen der letzten Folge von der dritten Staffel und dem Film. Also es schließt ja nicht gleich an. Und von daher, da wird es mit Sicherheit einen Grund geben, warum es den N1 nicht gibt. Und vielleicht gibt es ihn noch und man sieht ihn nur halt ganz kurz und Mando braucht halt jetzt irgendwie wieder ein größeres Schiff, weil er sich vielleicht wieder für die Kopfgeldjagd entschieden hat. Wobei, wenn man sich den Trailer so anschaut, weiß ich das nicht, ob das wirklich so ein Tier.
Vielleicht will Grogu auch einfach sein eigenes Zimmer haben.
genau. Ja, also von daher, ich bin gespannt, ob wir den N1 in irgendeiner Form oder eine Erklärung dazu bekommen. Ich habe ja schon viele gesehen oder viele Nachrichten gelesen, wo es hieß, glaube ich gar nicht. Naja, schauen wir einfach mal. Aber ansonsten die Szene, die du gerade auch beschrieben hast, wir sehen ja Grogu und Mando, wie sie da irgendwie, also vermeintlich eine imperiale Basis sich anschauen. Vielleicht ist das ja ein Auftrag der neuen Republik, den sie da aufgenommen haben.
Hat dich das auch so an Outlaws erinnert?
So ein bisschen, ja doch.
Da, so, da gibt es ja auch, musst du ja auch ab und zu mal so Basen infiltrieren und so und da wurde ich sofort abgeholt.
Ja doch, es hat mich auch sehr, sehr daran erinnert und auch ja die Basis, wie sie, wenn sie angeflogen wird, so von außen, ne? Man sieht sie ja dann so ein bisschen, also vermutlich ist das die Basis, da habe ich auch gedacht, ja, das könnte passen, das stimmt. Es gibt ja etwas, also wir sehen wieder Imperiale, was wohl darauf schließen lässt, dass wir dass wir hier wohl auch einen imperialen Gegner wieder haben. Und man sagt wohl, die Rolle von Johnny Coyne, der hat einen imperialen Warlord gespielt, den man auch in diesem Schattenrat von Gideon in der dritten Staffel gesehen hat. Der steht nämlich im Cast wieder mit drin. Und da hat man jetzt zumindest die Vermutung schon geäußert, dass das eventuell einer der Antagonisten sein kann. Also, fände ich nicht.
Das wäre ja ein cooler Plot eigentlich, dass Mando jetzt quasi auf die Jagd nach solchen Imperial Remnants geht oder irgendwie sowas. Ja. Und man sieht ja auch, dass er mit Grogu zusammen irgendwie so eine, ich weiß leider nicht, was drei Punkte, was das für ein Abzeichen ist, aber er trifft offensichtlich jemanden von der Neuen Republik, die da was zu besprechen hat mit den beiden.
Ja, das ist die Rolle von Sigourney Weaver. Das ist, die nennt sich Ward, wenn ich das richtig im Kopf habe, und ist irgendein Colonel, glaube ich. Also nagelt mich bitte nicht drauf fest, aber die scheint irgendwie hochrangig zu sein. Wobei ich bei ihr den Eindruck bekommen habe, als ich sie im Trailer gesehen habe, das wird so wie wie hier der Charakter von Trinity, die Trinity gespielt hat, Carrie Ann Moss aus The Acolyte. Ich glaube, sie wird nur eine kurze Rolle haben. Man sieht sie wahrscheinlich am Anfang, vielleicht zwischendurch mal ein paar Sequenzen und am Ende, wenn die Mission erfüllt ist. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Sigourney Weaver hier viel drin ist. Wir haben sie zwar in irgendwelchen Szenen, die geleakt wurden, beziehungsweise in Screenshots hat man gesehen, dass sie auch einen Pilotensuit irgendwann mal trägt. Also vielleicht passiert doch noch ein bisschen was mehr. Aber ich habe den Eindruck, sie übernimmt vielleicht so ein bisschen auch die Rolle von Greef Karga, der ja leider nicht mehr, also der Charakter mag schon unter uns weilen noch, aber der Darsteller nicht mehr. Vielleicht ist das eher so die Richtung, warum sie jetzt hier jemanden Neues mit ins Boot nehmen. Müssen wir mal schauen, was da kommt.
Ja.
Ja, ansonsten, die treffen sich ja, das fand ich ganz, ganz schön, weil das auch nochmal so ein Rückblick war oder so ein bisschen so einen Rückblick gegeben hat. Die treffen sich ja in so einer Bar oder in einer Kantina. Und das ist die wir auch in Staffel 3 schon am Ende gesehen haben, wo Grogu diesen IG-Attentäter-Druidenhelm gesehen hat und ihn irgendwie toll fand. Also vielleicht ist das auch einfach hier quasi der Treffpunkt, wo Mando Aufträge von der Neuen Republik annimmt. Bin sehr gespannt. Aber wie findest du Sigourney Weaver so als so wie man sie jetzt gesehen hat? Man viel hat sie ja jetzt nicht gemacht, aber ich fand sie sieht eigentlich ganz cool aus in diesem Outfit, was sie da trägt.
Ja, auf jeden Fall sieht die cool aus. Sie hat auch eine coole Gestik und Mimik da drauf. Man sieht ja so, wie Grogu sich irgendwie so eine Schale Erdnüsse so ranziehen will oder so. Und sie packt das dann oder hält es dann so fest und zieht es zurück. Und dann schaut sie ihn so an mit so einem Seitenblick. Oder wie sagt man heutzutage, Side-Eye. Genau. Ja, also sieht cool aus. Ich verstehe auch gar nicht, dass man sich da so... Also wir sind auch investiert in Star Wars, aber... Was interessiert mich denn, was die Auftraggeberin da noch für Aufgaben hat, oder? Irgendwie, also es ist doch cool, dass sie da ist und dann sieht man sie halt nur 5 Minuten, ist doch auch okay. Aber es geht ja um Mando und Grogu und was da so für Action ist und was die zwei wieder für Abenteuer erleben. Und ja, und bevor ich die Serie nicht komplett, den Film nicht komplett gesehen habe, dann tue ich sowieso nicht mich ärgern, weil es kommt doch eh anders, als man denkt.
Das stimmt, das stimmt, ja. Ansonsten haben wir, glaube ich, auch, wir haben ganz kurz Babu Frick wieder gesehen, den kleinen Ancelaner. Ich finde die ja so geil.
Die sind so stark, ja.
Die sind so cool. Und die sind ja offenbar mit Grogu, oder also er ist mit Grogu in einer Szene unterwegs. In der späteren Szene sieht man noch zwei andere Ancelaner und Grogu zusammen. Ne, das ist
zu also, dritt sind sie sogar.
Ja, genau, zu dritt. Also, ja. Genau. Also
drei Ancelaner und Grogu, dann sind sie zu viert.
Genau, stimmt. Ja, das meinte ich. Und es scheint, dass sie da auch irgendwie eine gesonderte Mission irgendwie machen haben, weil man sieht sie ganz oft nur also man sieht ganz oft nur Grogu, Babu Frick oder halt die anderen Ancelaner. Offenbar, ich glaube, das hat man auch irgendwo gelesen, gab es eine Info, dass die beiden auch also Grogu und Mando nicht dauerhaft zusammen unterwegs sind, was ja eigentlich auch sinnvoll ist, weil man dann beide Charaktere einfach nochmal in der Entwicklung auch sieht, nicht nur miteinander, sondern auch voneinander entfernt. Finde ich gar nicht so schlecht.
Ich bin mal gespannt, ob das dann auch der Comic Relief bleibt. weil normal ist es ja Star Wars typisch immer irgendwie ein Droide involviert. Und würde mich schon irgendwie wundern, wenn die nicht mit irgendeinem völlig schwachsinnigen Druiden um die Ecke kommen, den sie jetzt wieder zusammengeklöppelt haben oder so. Und dann kommen wieder geile Kommentare. Da bin ich schon gespannt drauf, ob da was passiert. Oder vielleicht reichen die drei Ancelaner ja auch an sich mit in Wechselwirkung mit Grogu, um einfach super lustig zu sein.
Das könnte natürlich sein. Ne? Wir können gespannt sein auf das, was da noch so kommt. Ansonsten sehen wir in dem Trailer so ein paar verschiedene Szenen, die in düsteren Umgebungen stattfinden. Also in irgendeiner anderen Bar. Es sieht so ein bisschen aus wie Dex Diner. Also deshalb habe ich überlegt, ob es vielleicht irgendwie Coruscant sein könnte. Weiß nicht, ob du das auch so für dich wahrgenommen hast. Aber das ist auch nur Mutmaßung. Also es sah in einer Millisekunde sah es aus wie Dex Diner. Vielleicht liege ich auch komplett falsch. Das wär halt auch sehr viel Fanservice, glaube ich, wenn sie das wieder mit reinbringen würden.
Aber ich würde es auch nicht schlimm finden, aber.
Nö.
Definitiv. Das ist auf jeden Fall Unterwelt irgendwie und man sieht ja auch noch so Gladiatoren-Arena und generell wahnsinnig viele Monster irgendwie, also in sämtlichen Rollen, also ob das jetzt gigantische Kampfdruiden sind oder irgendwelche Kanalisationsviecher und alles, was dazwischen noch so existiert, also total viel Monster und Kreaturen und Druidenkram.
Ja, ich hatte, jetzt wo du das auch sagst mit düsteren Umgebungen, ich hatte kurz an Nash Hadar gedacht. Nash Hadar haben wir in Live-Action noch gar nicht gesehen. Es wurde zwar genamedropped in The Acolyte, aber das würde auch passen, weil Nash Hadar ist ja auch so die Heimat der Hutten, oder beziehungsweise nicht die Heimat, sondern einer der Planeten, wo die Hutten halt auch ihr Sagen haben. Das könnte ich mir ganz gut vorstellen. Es wäre irgendwie schon ziemlich, ziemlich cool. Vor allem, ja, wie du sagst, auch durch diese ganzen Monster oder Wesen, die da rumturnen. Es gibt auch eins, das ist so ein mantelianischer Savrib. Das ist so, dem hängt Mando später in so einer Szene am Hals. Also der versucht ihn da wegzuwirken. Und das Ding kennen wir aus Episode 4 sogar schon. Das war nämlich eines der Holoschachmonster bei dem Dejarik, was die spielen. Mhm. Und das finde ich irgendwie cool, dass sie halt sowas mit reinbringen. Dass sie da versuchen auch das, was es gibt, weil bisher hat man, glaube ich, in Live-Action oder selbst in den Animationsserien meistens nur als Hologramm von irgendeinem Holoschachspiel gesehen. Das finde ich sehr, sehr cool. Ich hoffe, dass wir da mehr Action in dieser Form erleben und sehen werden.
Ja, was auch für Nash Hadar spricht, ist, dass man ja diesen Hutten auch sieht, der übelste Muckis hat.
Rotter!
Ist er das? Ich weiß es nicht.
Es ist Rotter der Hutte. Also es ist der Sohn von Jabba, wie es ausschaut, ja.
Okay, ja. Und ich glaube, der wird den Clone Wars mal irgendwie, oder war es Bad Batch, oder ich weiß gar nicht, irgendwo wird er doch mal gerettet.
Clone Wars, das war so eine der ersten Missionen, wo... Ach
nee, das war der Rancor in Bad Batch.
Genau, Rancor, das war Bad Batch und Ahsoka rettet ihn und der Stinker.
Ja, genau. Ja, und auch irgendwie ein bisschen Comic-Zitat, weil da gibt es ja auch diese Hutten, die echt muskulös sind und was weiß ich und...
Ja. Also ich habe im Übrigen, du hast es auch gerade gesagt, wir sehen diese Szene, wo Rotter in dieser Art Arena ist und wir sehen ja auch Kämpfe in dieser Arena, die auch, wo auch Mando dann irgendwie dran teilnimmt. Und ich habe überlegt, ob wir hier nicht eventuell, weil es gibt eine Szene, ich weiß, du hast diese zwei Kampfdruiden, die Mando noch bekämpft und im Hintergrund sehen wir das Logo der Hutten an der Wand oder an irgendeinem Durchgang. Ich habe nämlich überlegt, ob das eventuell vielleicht sogar zwei Charaktere, die wir im Book of Boba Fett getroffen haben, und zwar die Zwillinge. Das sind ja die Zwillingshutten, diese Cousins von Jabba, ob die eventuell da sogar was mit zu tun haben, weil ich glaube irgendwie, dass sich Rotter da einfach als Gladiator aufstellt. Vielleicht ist er auch gar kein Gladiator und es wirkt einfach nur so, weil er da so in der Mitte steht. Aber wenn, er wäre so muskelpackt, das könnte ja schon passen, der wird sich ja nicht einfach irgendwie versklaven lassen oder da reinstellen. Außer er ist sich halt immer selbst sicher. Und deshalb könnte ich mir vorstellen, dass das irgendwie so ein Huttenkartell-Ding auch noch im Hintergrund ist. Das finde ich nämlich auch einen schönen Plot. Weiß natürlich nicht, ob das dann am Ende zu viel eventuell auch vom Zuschauer abverlangt an Hintergrundwissen.
Ja, passen wird's aber. Also auch die Monster, finde ich. Ich meine, man hat ja Mando der ersten Staffel, wenn man die kritisieren wollte, das ist ja eine bewusste Entscheidung, immer vorgeworfen, das ist irgendwie überhaupt keine konsistente Story und irgendwie so alles nur Monster of the Week und sowas. Das finde ich jetzt eigentlich auch nicht so wirklich, aber das ist ja ein wiederkehrendes Element, diese Monster. Oder
Ja,
halt
das
die
stimmt.
Aufträge und dass man immer einen Auftraggeber hat und das, da finde ich, erkennt man die DNA von Mandalorian jetzt schon in dem Trailer.
Eine zusätzliche DNA, die wir schon in der letzten Staffel mit so ein bisschen reinbekommen haben, ist ja Rebels. Wir sehen Sepp Aurelius in Live-Action, im Kampf. Cooler, es ist ein Bruchteil einer Sekunde. Man sieht auch gar nicht so viel, aber es sieht geil aus. Also vor allem am Ende ist es gar nicht Sepp. Also würde mich wundern, wenn das nicht wäre, aber weißt du, am Ende haben sie einen damit einfach nur getrickt. Also, ha, ihr denkt, es kommt Sepp, aber es ist ein anderer.
Ja, das würde mich zwar auch wundern, aber man weiß es nicht.
Nee, würde mich auch wundern. Also gerade weil wir ihn ja gesehen haben in Staffel 3, da ist er ja aufgetaucht. Entsprechend wäre das
Aber
ja schon
das finde
merkwürdig.
ich auch total interessant. Also manchmal würde ich schon gern bei Dave Filoni ins Hirn schauen, was da alles noch so geplant ist. Weil wir haben jetzt Sepp am ersten noch bei Mando. Mit diesem Piloten und so unterwegs. Dann haben wir Sabine und Ahsoka, die jetzt gerade in der anderen Galaxis rumeiern. Und Ezra und Hera, die wieder in der klassischen Galaxis sind und jetzt irgendwie wahrscheinlich bald auf Thrawn treffen. Also Chopper natürlich noch. Und ja gut, Kanan, also ja, der Sohn ist halt mit Hera unterwegs, aber wann treffen die wieder aufeinander? So, und wie laufen die Fäden so jetzt zusammen und welche Rolle spielt der Film dabei und so? Und das ist schon super interessant, weil ich habe ja gerade schon gesagt, alles ist so Sidequest-mäßig, ja. Das spielt nicht alles so auf der ganz großen Bühne. Das spielt alles so parallel zu ja, den Sequels oder vor den Sequels irgendwie und klar, da gibt es so einen Nebenkriegsschauplatz auf Mandalore und Bo-Katan und dann macht er hier ein paar Sidequests und er trifft Luke und er trifft Ahsoka und das ist alles total cool. Aber es ist nicht die ganz große Bühne, wo jetzt das Schicksal des Jedi-Ordens neu definiert wird oder keine Ahnung, wo die erste Ordnung jetzt schon super präsent ist und das ist ein galaktischer Konflikt oder so. Das ist alles so ein, ja, Nebenschauplätze irgendwie, so fühlt es sich immer ein bisschen an. Und da frage ich mich schon, wie dann dieser Story-Arc von Ahsoka oder ob das überhaupt passiert, wie das dann alles ineinander greifen soll, weil Dave Filoni hat das ja schon angekündigt, dass das alles auf so ein großes, rundes Ding rausläuft, oder täusche ich mich da?
Ja, es soll ja noch einen Filoni-Film geben, also der quasi alle Handlungsstränge, die es jetzt gibt, ähnlich wie wir das aus dem MCU, also im Marvel Cinematic Universe kennen, dass dort im Grunde in einem großen klimaktischen Ende alles zusammenläuft. Fände ich sehr spannend, vor allem, weil es halt doch so viele Charaktere gibt, die jetzt noch so unbenannt sind. Also wir können, und da schlage ich nochmal eine Sidequest auf zu Bad Batch. Wir wissen ja zum Beispiel nicht, was mit Omega passiert. Also das ist natürlich, Omega spielt dann auch zeitlich viel, viel früher, als jetzt die Serie oder der Film spielt. Aber vielleicht, es ist ja auch ein Filoni-Charakter, vielleicht taucht sie noch mal auf in irgendeiner Form. Das finde ich auf jeden Fall cool. Und warum ich die Sidequest hier anspreche, es gibt eine Szene, wo wir Grogu mal wieder futtern sehen. Ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist. Und er isst also es ist der Mantel-Mix, also das, was auch in Bad Batch halt gerade Omega auch viel isst. Und von daher, das finde ich auch eine schöne kleine Anspielung. Das ist toll. Also, dass wir da einfach noch mal so ein kleines Gadget haben, was irgendwie für viele vielleicht nichts bedeutet, aber wenn man sich gerade mit Bad Batch auseinandergesetzt hat, irgendwie einfach ein Lächeln ins Gesicht zaubert. Ich hab das gesehen, dachte, hä? Das habe ich doch, also ich habe es beim zweiten und beim dritten Mal gucken, habe ich dann gedacht, das kenne ich irgendwoher, wenn man dann nochmal ganz genau auf einzelne Sachen schaut.
Das
Und
ist
dann ist
auch
es mir aufgekommen.
mega. Ich finde das so schön jetzt aktuell im Kanon. Jetzt sind wir gerade an so einem Punkt, wo es schon genug Futter gibt, dass man Querverbindungen herstellen kann. Das gab es ja im EU ganz viel, was ich schmerzlich vermisst habe. Dass man sich denkt, hey, das habe ich schon mal gesehen und wo kam das gleich wieder vor, aus welchem Comic kommt das, aus welchem Buch oder war es schon mal in einer Serie da? Nee, EU-Serien gab es ja keine, aber ihr wisst schon, was ich meine. Und das finde ich jetzt richtig cool, dass das immer mehr wird und das so ausgebaut wird, die ganzen Stories und was es alles so gibt.
Ja, was wir auch sehen, das könnte dich vielleicht als X-Wing-Spieler oder als noch X-Wing-Spieler, ich habe es ja für mich leider aufgegeben, freuen, der U-Wing taucht wieder auf. Ihr da draußen, wenn ihr jetzt mit dem Namen nichts anfangen könnt, ihr habt ihn gesehen in Rogue One. Das ist das Schiff, in dem Cassian und K2 fliegen. Und der taucht hier auf, unter neuer Flagge, also Flagge der Neuen Republik, und auch ein bisschen anders aufgebaut. Ja, der hat eine andere Karosserie.
Das ist ja voll scheiße. Ich dachte, das ist der einzige U-Wing, den es
gibt. Der einzige U-Wing, das kann man den eingeben. Ja, aber das finde ich ganz schön, dass man da halt auch einfach auf Altbewährtes trotzdem auch zurückgreifen kann, ohne dass man das Gefühl hat, oh, jetzt ist aber ganz blöd gelaufen. Also ich finde gerade so ein Schiff, also gerade diese Schiffe, mein so ein X-Wing kennen wir aus der Neuen Republik, den Y-Wing kennen wir aus der Neuen Republik. Warum nicht auch ein U-Wing, B-Wing? Wir brauchen noch ein A-Wing. Ja, kennen wir auch schon, gab's ja auch schon. Ja,
schon diese,
genau,
diese Resistance A-Wings.
Ja, also von daher, ich find's cool, dass wir da einfach auch so eine kleine Randnotiz haben, mehr oder minder. Wer weiß, wie groß die Story ist, weil Mando fliegt ja in der Szene auch auf dieses Schiff zu und die machen die Seitenklappen auf, so dass er zusteigen kann. Also ich find's nicht unspannend, ehrlich
gesagt. Ja, und das passt ja auch wieder so gut. Ich meine, wie heißt Adelphi Base oder so hieß das, glaube ich?
Die Adelphi-Basis, ja, genau.
Ja, genau. Ja. Und da war ja Sepp irgendwie auch am Start mit Carson Teva, heißt der, glaube genau. ich, der Charakter.
Ja.
Ja, irgendwie, also wäre doch naheliegend, dass die da jetzt irgendwie was bringen und auch die Mandos, die gerade irgendwelche Schiffe boarden oder sich da gerade ausklinken, also du hast gerade X-Wing angesprochen. ja, also auch das ist ja sehr naheliegend und ich glaube, sowas ähnlich sehen wir ja auch in Staffel 3 schon, dass da Mandos irgendwie abspringen und so.
Genau.
Also,
also Möglichkeiten gibt es halt hier für den Film wirklich noch und nöcher, sich da auch an Dingen zu bedienen. Und wir haben ja wirklich echt wenig gesehen. Ich meine, wir haben eine gute anderthalb Minuten haben wir hier Bewegtmaterial gesehen von einem Film, bei dem ich davon ausgehe, dass wir mindestens 2 Stunden Laufzeit haben. Ich weiß nicht, ob es da schon eine Veröffentlichung gab, aber da kann man halt noch so viel reinpacken, so viel Gutes noch reinpacken. Also ich freue mich da wirklich sehr auf das, was da kommt. Ich bin auch gespannt, ob wir einen Kampf sehen zwischen Mando und Rotta, weil wir wissen ja, Mando ist ja im Nahkampf gar nicht so der Beste. Also so alleine gegen den Blurk in der ersten Staffel, wo er dann auch mit dem Flammenwerfer sich wehren wollte und es hat alles nicht so ganz geklappt. Mhm. Also, ja, wobei Mando kann das schon. Ich glaube, der ist auch besser geworden. Aber bin sehr gespannt.
Man sieht ihn ja, wie er in so einer Bar gleich mal so einen Typ mit so einem Frontkick zusammenfaltet und da hinten rein.
Stimmt.
Also.
Ja. Das stimmt. Also man sieht schon ein paar coole Sachen. Ich glaube, was mich verwundert hat, weil es ein bisschen, also es gab ja schon mal irgendwie ein paar, so, da gab es einen Teaser, war es nicht. Das war das Ding, was du in Japan sehen konntest. Das ist ja quasi über dubiose Seiten ist das ja auch zur Verfügung gestellt worden. Und da sieht man ja, wie Mando sich durch einen AT-AT kämpft. Mhm. Und die Szene sehen wir jetzt hier sehr verkürzt. Wir sehen aber einen AT-AT, wie er stürzt und kaputt geht. Und das ist das Einzige, wo ich meckern würde, weil ich fand, das sah nicht gut aus. Also das sah mir zu sehr nach Videospiel aus, was nicht schlimm ist. Aber da habe ich irgendwie, der geht in die Knie und dann fällt das so zur Seite, diesen Berg runter. Und da habe ich gesagt, das sieht mir zu animiert aus. Das ist, ich glaube, das Einzige, wo ich jetzt wirklich heute meckern würde, was aber auch meckern auf höchster Ebene ist. Also ich weiß nicht, wie du das siehst. Das ist hier so bei der Minute 1:07. Es sieht halt so ein bisschen aus, als das hätte auch so in Rebels sein können, sag ich mal, weißt du? Mhm. Und ist nicht schlimm, aber fällt mir auf. Und ich glaube auch diese Läufer oder diese Walker, die sind auch aus Rebels. Und da fällt mir gerade ein, Daniel hatte uns eigentlich eine Nachricht geschickt mit ein paar seiner Gedanken, die wir jetzt nicht einbinden können, die ich einfach später quasi zum Ende der Folge euch nochmal zur Verfügung stelle. Er hat da nochmal seine Gedanken kurz zusammengefasst. Vielleicht hört ihr einfach dann nochmal ein Stück weiter. Genau. Aber die AT-ATs finde ich trotzdem ist eine schöne Sequenz, gefällt mir gut. Überhaupt, dass sie wieder da sind. Und dass die aber auch auf so engem Terrain laufen. Sehr gefährlich.
Ja, das ist schon kritisch, ja.
Ja, also schauen wir mal, was da noch so passiert. Ob Mando alle drei kriegt, also drei auf einen Streich oder so. Auf einen Streich nicht, aber vielleicht passieren ja noch mehr. Wir sehen drei Stück, zumindest auf dem großen Screen. Ich freue mich sehr drauf. Und es ist mal eine Winterlandschaft. Böse Zungen sagen ja, Mensch, Disney hat es geschafft, mal keine Sandlandschaft zu machen in irgendeiner Form. Von daher, ja, bin sehr gespannt. Wir hatten schon mal im Discord drüber gesprochen, Tom, oder du hast, glaube ich, eine Meinung dazu gehabt. Wie siehst du dieses Logo, ne, das jetzt quasi so ein bisschen dieses geschwungene Logo? Du bist ja auch so grafisch, ne? Du kennst dich da ja auch aus. Also was sagst du dazu, als jemand aus der Materie kommt?
Jetzt warte, jetzt muss ich es mir mal schnell herspulen.
1,19.
Was ist denn 1,19? Ja, es ist so ein bisschen palpig, wenn ihr wisst, was ich meine.
Was heißt denn palpig, für die vielleicht, die es nicht wissen? Boah, also Pulp ist ja, ist das so ein bisschen Pulp, würde ich sagen, so ein bisschen aufeinander geklatscht.
Also ich google es jetzt mal kurz, wie man das am besten definiert.
Palpig.
Ja, so ein bisschen. Warte mal. Da müssen wir jetzt wahrscheinlich schneiden.
Ach Quatsch, das verstehen die alle schon. Ihr könnt ja in der Zeit mal in unsere Shownotes schauen und den Discord-Link raussuchen, damit ihr dann einfach direkt uns sagen könnt, ich wusste, was Palpig bedeutet. Weil
ja, ich weiß gar nicht, das ist so ein eigenständiger Begriff irgendwie, wo ich jetzt auch gar nicht...
Hast du ein Gegenbeispiel, wo du das schon mal gesehen hast, wo du das ähnlich gedacht hast?
Ja, es kommt halt oft so vor bei solchen trashig angehauchten Sachen. Ne? Mhm. Ich denke da so an Pulp Fiction zum Beispiel, ne, wenn man sich das Cover anschaut, aber noch besser treffen es vielleicht so Filme wie From Dusk Till Dawn von Robert Rodriguez, die halt so ein bisschen übertrieben sind, so ein bisschen überzeichnet. Ich finde hier einfach keine Definition.
Also es hat ja schon den Stil. So, also ich finde, es wirkt halt einfach nicht so abgeklärt. Das klingt vielleicht ein bisschen brachial, wenn ich das so sage, wie das ursprüngliche Logo. Also wir haben so einen Schwung mit drin, wir haben zwei unterschiedliche Schriftarten mit drin, was ja auch sehr ungewöhnlich ist für Star Wars, dass wir das D und das And als unterschiedliche Schriftarten bekommen. Also das D und End ist eine Schriftart und Mandalorian und Grogu auch eine eigene. Also ich habe das gesehen und es hat mir sehr gut gefallen, auch dieses Geschwungene, das hat so ein bisschen die Leichtigkeit mitgegeben, die ich bei Grogu sehe, aber trotzdem sehr, die Buchstaben sind trotzdem, finde ich, sehr massiv, so dass sie zu Mando auch passen. Also das ist jetzt zumindest, für mich hat das sehr gut gewirkt miteinander.
Ja, es passt, wie gesagt, schon halt auch zu diesem Bounty Hunter und das hat ja so einen guten Touch an Abenteuer und ja, das Grün natürlich assoziiert man sofort mit Grogu, dann ist noch so ein ganz billiger Verlauf drin, also so ein bisschen, ja halt, wie, ich weiß nicht, wer das noch kennt, so ein bisschen Clipart und es steckt auch ein bisschen ja, Western geil. Drin irgendwie, es ist aber doch so Star Wars angehaucht, das hat so ganz seltsame Serifen drin und ja, also es ist, und ja, es sieht aus wie Clipart, ja, wie 90er Jahre Windows 98 Word oder so, irgendwie sowas. Also ja, und alles so ein bisschen überzeichnet, ein bisschen kitschig, ein bisschen drüber. So würde ich es jetzt mal ganz laienhaft ausdrücken.
Es ist halt nicht das, was wir von Star Wars bisher eigentlich gewohnt sind. Es ist mehr so Comic Relief oder comicartig irgendwie aufgezeichnet.
Ja. Manche haben ja auch vermutet, vielleicht führt das jetzt gar nicht die Story der Serie weiter, sondern ist einfach nur so ein noch ein großer Sidequest oder sowas. Mhm. Weiß man halt nicht. Ja? Aber ja, könnte ich mir vorstellen. Also mir gefällt es ehrlich gesagt, also rein das Logo jetzt, da würde ich tatsächlich meckern, dass gefällt mir persönlich nicht besonders, muss ich sagen. Aber vielleicht passt es auch.
Aber im Gesamtbild mit dem großen Plakat, was bereitgestellt worden ist, oder was wir kennen, oder da passt es ja, finde ich, wieder ganz gut rein, diese
Überzeichnung. Da hält es halt nicht so krass auf dann, wenn auch, man schaut ja vielleicht nur kurz auf die Schrift, ja. Ja, da passt es schon so im Gesamtkontext. Aber jetzt nur die Schriftart. Ich weiß es auch nicht, denn es hat mich das eiskalt erwischt.
Also bam, das ist unvorbereitet. Und das ist genau das, was es geht. Also der Trailer hat uns ja alle unvorbereitet getroffen. Er kam ja von heute auf morgen und keiner wusste wirklich. Also es ist auch nirgendwo angekündigt worden, so hey, morgen großer Trailer-Release. Und ich denke, es wird auch nicht der letzte gewesen sein. Wir werden mit Sicherheit noch einen zweiten sehen, der dann irgendwie kurz vor Film-Release kommt. Der Trailer endet mit einer letzten Szene. Wir sehen, wie Babu Frick und Grogu in der Kanalisation oder in einer Kanalisation unterwegs sind. Und da kommt so eine Art Ratte auf einen zu. Und die hat mich sehr an Jedi Fallen Order erinnert. Weil da gibt's auch diese Ratten, die man relativ am Anfang bekämpfen muss mit Cal Kestis. Und Mando, sag ich, und Grogu hat offenbar seinen mandalorianischen Trainingsdart mit dabei, den wir auch schon gesehen haben, wo er da gegen diesen Anwärter der Mandos gekämpft hat und dann mit der Macht über ihn drüber gesprungen ist und zang, 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 drei Treffer. Und den hat er offenbar weiterhin im Einsatz und schießt quasi dieser Ratte ins Auge. Und daraufhin kommt er nur von dem von Babu Frick, good shot. Good shot, was sagt er? Ich glaube, kleiner in Deutsch, ich weiß gar nicht genau. Und das ist auch, es gibt auch nur diese zwei, also es gibt nur zwei Sachen, die überhaupt gesagt werden. Das einmal sagt Mando, sagt most oder impressive und dieses good shot. Also dieser Trailer funktioniert fast komplett ohne Aussprache. Das finde ich auch sehr cool eigentlich. Hat mir auf jeden Fall sehr zugesagt.
Ja, ich bin immer noch beim Plakat.
Bist du immer noch beim Plakat?
Ich zähle gerade man sagt, es gibt so eine Faustformel, man soll nicht mehr als zwei Schriftarten irgendwo verwenden. Und ich glaube, hier sind mindestens drei oder vier drin. Und auch da, wenn man sich das mal anschaut, da sind tatsächlich ganz schön viele Charaktere drauf. Unter anderem eben Sepp, dann diese vier Anzillianer, diese zwei Hutten, die aussehen wie die Zwillinge, die du angesprochen hast. Der AT-RT, AT-RT aus dem Celebration-Trailer taucht da auf. Die AT-ATs. Ja. Das Dings, Pulsgewehr aus dem Holiday-Special ist wieder drin. Und man sieht die Razor-Crest auch nochmal deutlicher mit den gelben Streifen, die sie jetzt hat. Oder Razor Quest 2, whatever, wie sie heißt. Weil ich auch gut finde. Starring Pedro Pascal as Din Djarin and Grogu as himself.
Himself, ja. Das stimmt. Genau. Ja, also ich finde, das Plakat ist schon cool. Und ich meine, alleine so der letzte Satz auf dem Plakat unten: If you're searching for new adventures, this is the way. Also finde ich schön zusammengepackt. Also ganz, ganz toll gemacht. Ich finde es halt durch dieses Comic-hafte macht es halt mir sehr viel Spaß. Und ich sehe gerade, es sind vier Anzillianer, die wir sogar sehen. Mhm. Hast du gerade vier gesagt? Hast vier. Wir haben nur drei gesehen im Trailer in der Summe, also auf einem Fleck. Ja, es gibt einen vierten noch. Ja, und da sind die Hutten auch drauf, stimmt. Die habe ich gar nicht wahrgenommen, aber ist ja cool, wenn das eventuell dann doch passt, ja, wenn es daher kommt, dass Rotta da eventuell vielleicht ein Gefangener ist, weil die hatten ja mit Jabba auch nicht unbedingt das beste Verhältnis am Ende des Tages, so wie ich es rausgehört habe. Das heißt, hätten wir noch eine Möglichkeit, dass wir nochmal Boba sehen?
Theoretisch, ja, vielleicht kommt der große Knall und er taucht dann einfach auf, ja. Weiß man nicht.
Das wäre ja auch cool.
Also ich meine, wenn man das jetzt auch für Disney mal aus der Perspektive versucht zu sehen, das wird wahrscheinlich jetzt nicht der Film sein, der super deep wird und wo die Lore jetzt bis aufs kleinste Detail erklärt wird und wo super krasse Schlachten passieren oder so. Ich gehe mal davon aus, dass das einfach ein Spaßfilm wird, ne? Aber also, wo man halt auch mit Kindern reingehen kann und der halt einfach Spaß für die ganze Familie verspricht. So interpretiere ich das sowohl vom Trailer her als auch das Plakat und alles. Und ich meine, Grogu ist ja in der Popkultur gigantisch groß geworden in den letzten Jahren oder war er eigentlich schon immer. Und ja, jetzt halt das neue Abenteuer mit Mando und Grogu, das ist schon irgendwie, das passt einfach, ja.
Ja, du hast recht. Also Grogu ist ja gerade für viele der Grund, warum sie überhaupt angefangen haben, sich für Star Wars zu interessieren. Von daher ist es richtig, dass, wie du, also schätze ich das auch so richtig ein, wie du das sagst, dass es eventuell einfach auch so ein bisschen Familienfilm werden kann, wo jeder auf seine Kosten kommt. Deshalb werden wir wahrscheinlich nicht so viel Blood and Gore sehen. Hatten wir jetzt in der ersten Staffel von Mando ja auch nicht wirklich, aber wir haben schon brutale Szenen gesehen. Ich denke nur in der ersten Folge, wie Mando quasi sein Gegenüber dann in der Mitte zerteilt durch die Tür.
Ja.
Ja, also das sind so Sachen, das werden wir hier mit Sicherheit dann nicht mehr sehen, aber trotzdem finde ich's gut. Und jetzt die große Frage: Sehen wir irgendeinen Machtanwender? Was ist deine Vermutung? Werden wir irgendeinen Machtanwender sehen, außer Grogu?
Außer
Der Mist.
Grogu. Wer könnte das denn sein? Na gut, wir haben im Kontext von Mando natürlich schon Ahsoka erlebt, wir haben Luke erlebt. Das wäre natürlich auch eine Bombe, ne? Wenn sie dann irgendwie nochmal mit Motion Capturing oder wie auch immer, Deepfake oder was es da alles gibt, nochmal irgendwie Luke auftauchen lassen. Könnte ich mir vorstellen, vielleicht schmeißen sie einfach alle rein, ne? Dann kommt Bo-Katan und Mando und Boba Fett und Luke und Ahsoka. Einfach alles. Ah ne, Ahsoka ist, na, wir wissen nicht genau, wann das
Ahsoka,
spielt, ne? Also
genau,
könnte sein, dass sie schon weg ist.
es könnte natürlich sein, dass sie schon weg ist oder gerade wiedergekommen ist. Also dass das vielleicht sogar so diesen Sprung der Zeit noch mit
Könnte
sich
auch
genommen hat.
sein.
Ich meine, ich gehe fest von aus, und ich glaube, da können wir quasi auch bald irgendwie den Sack zumachen, dass wir hier quasi auch einfach nur ein Vorgeplänkel sehen zu dem großen Filoniverse-Abschluss, was Mando und Grogu angeht. Wir werden dann nächstes Jahr auch Ahsoka Staffel 2 bekommen, was ja in die gleiche Kerbe schlägt. Gerade, wir haben am Anfang drüber kurz gesprochen, dass ja dieser Imperial Warlord mit dabei ist, der ja auch in diesem Schattenrat irgendwie mit dabei war, der ja zu Thrawn gehört. Das heißt also, auch hier haben wir eine Verbindung schon da. Und generell, glaube ich, macht es Sinn. Ja, und wie gesagt, für alle, die jetzt dann irgendwie der Meinung sind, die Razor Crest war doch zerstört, sucht mal nach ST-70 und Mando, und dann findet ihr nochmal ein paar Erklärungen, warum es dieses Schiff eventuell noch geben könnte. Es ist ein imperiales Schiff. Sehr gut. Tom, hast du noch irgendwelche Gedanken zum Trailer, oder machen wir den Sack für heute zu? Kurz und
Nee,
knapp.
ich freue mich auf viele. Erstmal freue ich mich auf den Film und dann freue ich mich auf viele tolle Podcasts über den Film. Und ja, Disney, ihr kennt ja unsere Adressen. Ihr wisst auch, wo ihr die Pressevorstellung, wo ihr die Einladung hinschicken könnt. Also.
Genau, Disney. Ihr wisst, wo wir wohnen. Also wahrscheinlich wisst ihr das. Also, ja, wobei auch erschreckend. Ja, aber cool. Dann, Tom, vielen Dank, dass wir so kurzfristig da einen Termin einfach finden konnten, dass wir das Thema auch für uns als Podcast erstmal mit dem Häkchen versehen können. Wir haben über einen Trailer gesprochen. Wir hätten auch gerne viel früher drüber gesprochen, aber ihr habt die letzte Folge mitbekommen, als wir über die Norris Force Con gesprochen haben. Daniel ist im Urlaub. Nico hat die Woche leider keine Zeit gehabt. Und Tom und ich haben uns jetzt auch diesen Termin gerade irgendwie so ein bisschen aus den Rippen geleiert. Ja, ich sag, zu mittlerer Tagesstunde. Mittagspausen werden hier genommen.
Ja.
Genau. Und ja, aber dann würde ich sagen, ich mache jetzt hier gleich noch den Einspieler von Daniel, damit ihr seine Gedanken noch hört. Und ansonsten beenden wir das Ganze wie immer mit einem freundlichen, wobei müssen wir diesmal This is the way sagen, weil es Mando war.
This is the way.
This is the way.
Hallo zusammen, ich sende euch liebe Grüße von Teneriffa. Ich bin gerade im Urlaub, aber natürlich habe ich mir es nicht nehmen lassen, gestern Abend trotzdem mehrfach den Mando-Trailer anzugucken. Und zwei coole Details, die mir aufgefallen sind, die ich euch mal mitgeben möchte, sind erstens, dass die AT-AT-Walker, die man hier sieht, definitiv nicht die AT-AT-Walker sind, die wir aus zum Beispiel Das Imperium schlägt zurück kennen, sondern die sehen aus wie die Walker aus Star Wars Rebels, und an denen ist zum Beispiel diese, ich nenne es mal Halskrause, die die anderen Walker nicht haben, und das sind meines Wissens Prototypen. Also schließe ich daraus, dass die Imperialen, mit denen Smendo und Grogu zu tun haben, eben nicht aus dem Vollen schöpfen können und hier einfach auf alte Technik zurückgreifen müssen. Das finde ich ein ziemlich cooles Detail. Und da würde mich echt mal interessieren, was ihr dazu meint. Außerdem fand ich ziemlich geil, dass man direkt im Trailer oder Teaser, wie auch immer man den nennen möchte, schon sehen konnte, dass es Szenen in IMAX gibt. Man sieht das direkt dann, wenn die Einblendung kommt, this is the way, dann wird das Bild so aufgezogen oder beziehungsweise die Aspect Ratio ändert sich. Das hat Jon Favreau auch schon gemacht in der einzigen Mandalorian-Folge, die er bisher als Regisseur auch verfilmt hat. Und das war die erste Folge der zweiten Staffel, The Marshal. Und scheinbar benutzen sie hier ein ähnliches Ding, dass in manchen Szenen einfach, wenn man das Ganze denn dann im IMAX-Kino sieht oder später daheim auf einem 16:9 Fernseher, dass dann das Bild einfach nochmal größer wird wie die eigentliche Kinoleinwand. Und das finde ich ziemlich cool, vor allem wenn man ein IMAX-Kino in der Nähe hat. Und die gibt's ja zum Glück mittlerweile immer öfter, auch in Deutschland, in großen Städten. Ja, so viel dazu. Also richtig cooler Trailer und ich hätte richtig Bock, mit euch darüber zu reden. Und aber ich werde jetzt erstmal mich auf den Weg machen und mich irgendwie an den Strand chillen oder irgendwas. Liebe Grüße nach Deutschland und möge die Macht mit euch sein.